wie das Führen eines Dienstplans handelt, so ist die Tabelle gefüllt mit unzähligen Formeln und Wenn-Dann-Anweisungen. Wenn man in so eine Tabelle geguckt hat von Martin, das muss auch ein Genie sein, der sowas zusammenbaut. Ich möchte mit euch heute eine Wenn-Dann-Anweisung betrachten. Sie lautet wie folgt, und jetzt könnt ihr die nächste Formel mal zeigen. 7, Klammer auf, wenn dann, Klammer auf, wenn dann, Klammer zu, Klammer zu. Keine Sorge, wie gesagt, ihr seid im Gottesdienst und nicht in einer Vorlesung, aber diese Formel finden wir in unserem heutigen Bibeltext. Und jetzt dürft ihr aufschlagen, Lukas Evangelium, Kapitel 17, und wir betrachten heute die Verse 3 und 4. Lukas Kapitel 17, die Verse 3 und 4. Und jetzt könnt ihr den Bibeltext zeigen. Da steht, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Wollen wir noch einmal stille werden und beten. Herr, wir danken dir für all die Gebete, die wir füreinander haben dürfen, dass wir alle unsere Anliegen vor dich bringen dürfen. Und eines unserer Anliegen ist, dass wir so leben, wie du das möchtest, dass du durch unser Leben geehrt und verherrlicht wirst. Und deshalb bitten wir dich, dass wir Zugang haben zu deinem Wort, dass wir es richtig verstehen, auch in unserem Leben anwenden können. Wir bitten dich, Herr, dass du die Schwachen stärkst, die Mutlosen auch ermutigst, die Unordentlichen zurechtweist, Herr. Wir sind alle auf deine Hilfe in irgendeiner Weise angewiesen. Bitte segne auch noch einmal die Kinder in ihren Stunden und segne auch sie, Herr, dass sie auch aus deinem Wort lernen und dich immer besser kennenlernen. So öffne uns unsere Herzen, Herr, und unsere Ohren und rede du auch durch dein Wort zu uns. Amen. Ja, wir sind in der Betrachtung des Lukas-Evangeliums. Für die, die nicht so oft hier sind, wir haben eine fortlaufende Betrachtung des Lukas-Evangeliums und sind mittlerweile im 17. Kapitel angelangt. Im 17. Kapitel finden wir 4 Lehraussagen Jesu an seine Jünger. Letzte Woche hatten wir die erste dieser 4 betrachtet, da ging es über Verführung. Heute geht es über Vergebung und danach folgen noch 2 Anweisungen über den Glauben und über den treuen Dienst. Heute betrachten wir die beiden Verse über die Vergebung. Ich lese nochmal den Bibeltext. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Erstens, die Möglichkeit des Sündigens und die Folge der Sünde. Wenn dein Bruder sündigt. Es ist also durchaus in unserer Lebenserfahrung, auch in unserer gemeindlichen Erfahrung, dass wir als Gläubige sündigen. Und die Frage, die sich mir bei der Auslegung dieses Textes zuerst stellt, spricht der Herr Jesus hier ganz allgemein über die Sünde von Gläubigen oder eines Gläubigen und einen anderen, der dieses Verhalten auf die eine oder andere Weise mitbekommt? Oder geht es in diesen beiden Versen darum, dass ein Gläubiger gegen einen anderen Gläubigen sündigt? Ihr versteht den Unterschied. Also mal ein Beispiel. Im ersten Fall stehle ich beim Bäcker einen Pflaumenkuchen, natürlich für meine Frau, weil die liebt Pflaumenkuchen. Und der Waldemar sieht es. Und dann spricht er mich darauf an. Im zweiten Fall stehle ich bei Waldemar den Pflaumenkuchen. Im ersten Fall sündige ich also gegen einen Dritten und der Waldemar sieht es. Und das zweite Mal würde ich direkt gegen Waldemar sündigen. Nach meinem Verständnis ist es hier so, dass der zweite Fall in diesem Text angesprochen wird. Und ich verstehe es so, dass eben Vers 4 den dritten Vers näher erklärt. Dort steht dann nämlich, dass der Bruder 7-mal an mir oder ich an ihm sündigen kann. Wenn wir den Text so verstehen, dann müssten wir also Vers 3 wie folgt lesen. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Sichtweise stimmt, stellt sich mir eine weitere Frage. Wen spricht denn der Herr Jesus in diesem Vers eigentlich an? Spricht er den an, der sündigt? Oder spricht er den an, an dem gesündigt wird? Oder der auch diese Sünde irgendwie mitbekommt? Er spricht den an, gegen den gesündigt wird. Es geht hier also in diesem Text hauptsächlich um die Reaktion auf die Sünde und nicht in allererster Linie um die Sünde selbst. Aber dennoch beginnen wir bei der Sünde selbst und wir müssen einmal darüber nachdenken, ja, oder schauen, was ist denn eigentlich Sünde? Und vielleicht hilft es uns, wenn ich 2, 3 praktische Beispiele einmal bringe, die vielleicht gar nicht so weit aus unserem eigenen Lebensumfeld entfernt sind. Erstens, und das ist ein Beispiel aus meinem Leben. Ich fange mal bei mir an. Bei einem Treffen mit mehreren Personen reagiere ich unwirsch und gereizt auf eine der anwesenden Frauen. Ich lasse sie nicht ausreden und bin unfreundlich ihr gegenüber. Ein zweites Beispiel. Ein Bruder und Ehemann unterliegt einer Verführung und schaut sich pornografische Bilder im Internet an. Ich habe dieses Beispiel bewusst gewählt, weil wenn wir ja hier über Geschwister reden, dass ein Bruder gegen einen anderen sündigt oder ein Bruder gegen eine Schwester, dann kann sich das ja ohne weiteres auch in unserer Ehe abspielen. Der gläubige Ehemann sündigt gegen die gläubige Ehefrau. Und auch da müssen wir ja lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Drittens. Zwei Schwestern treffen sich und tratschen über eine dritte, nicht Anwesende. Es können auch Brüder sein, die so etwas tun, oder? Lasst uns an dieser Stelle mehreres über die Sünde bedenken. Ich glaube, erstens müssen wir uns vergegenwärtigen, was Sünde eigentlich ist. Und wir wissen, in der Bibel finden wir mehrere Definitionen, aber es schadet nicht, wenn wir uns das eine oder andere in Erinnerung rufen. Zum einen bedeutet Sünde Zielverfehlung. Ich habe von einem Unglücksfall gelesen bei einem Leichtathletik-Meeting in Rom im Jahr 2007. Da ist Folgendes passiert. Der französische Weitspringer Salim Stiri wurde direkt an der Sandgrube vom Speer des Finnen Tero Pitkämäki am Oberkörper getroffen. Das ist eine klassische Zielverfehlung. Man könnte sagen, na, der hat doch getroffen. Ja, aber das war ja nicht das Ziel. Er sollte ja möglichst weit werfen und er hat am Ziel vorbeigeworfen und dadurch diesen Menschen getroffen. Gott, unser Schöpfer, hat uns ein Ziel für unser Leben vorgegeben. Er hat uns einen Rahmen gesetzt, in dem wir, ich will es mal so bildlich sagen, unseren Speer werfen sollen, unser Leben führen sollen und nicht darüber hinausgehen oder nicht darüber hinaus werfen. Alles Heilige, alles Gute, alles Gerechte, Liebende befindet sich in diesem Wurfraum, in diesem Lebensraum. Und wer so lebt, der verfehlt nicht das Ziel seines Lebens. Wir können es auch so verstehen, dass wir die Gebote bekommen haben, als Leitlinien, über die wir nicht hinausgehen sollen. Wir haben sie in der Heiligen Schrift und finden es da schwarz auf weiß, aber wir haben die Gebote Gottes auch in unser Herz geschrieben bekommen und wir wissen, ja, zumindest im Großen und Ganzen, was Gott von uns fordert. Liebe üben, demütig sein, gerecht leben. Wer aber selbstsüchtig, ohne Gott, ungerecht, böse ist, wer lügt, betrügt, die Ehe bricht, übertritt nicht nur die heiligen Gebote Gottes, sondern er verfehlt auch damit das Ziel seines Lebens. Und die Schrift lässt keinen Zweifel daran, dass jeder von uns, jeder Mensch schon einmal so einen Fehlwurf hatte wie dieser Speerwerfer aus Finnland, der einfach am Ziel vorbeigeworfen hat. In der Schrift werden uns einige Verhaltensweisen als Sünde oder sündhaft bezeichnet und wir könnten jetzt viele Bibelstellen aufzählen. Wir könnten anfangen bei den Geboten und könnten die alle vorlesen. Aber auch im Neuen Testament werden auch die Gläubigen immer wieder daran erinnert, wie sie zu leben haben. Zum Beispiel im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt auch dies alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht. Also wir müssen uns vor Augen halten, dass Gott uns eine Vorgabe gegeben hat, wie wir leben sollen. Ein zweites, und das wird in diesem Text überaus deutlich, sind auch wir Christen nicht sündlos. Manchmal werfen uns die Leute vor, wir wollen etwas Besseres sein. Hast du das auch schon mal gehört? Ihr Christen wollt ja was Besseres sein. Aber es ist genau umgekehrt. Das muss ich zumindest von mir sagen. Ich weiß doch von mir, was für ein verdorbener Kerl ich bin, was ich schon alles angestellt habe. Und weil ich um meine Sündhaftigkeit weiß, weil ich weiß, zu was ich in der Lage bin, deshalb bin ich doch zu dem Herrn Jesus gekommen und habe ihm meine Sünde bekannt. Und ich kann nicht sagen, ich will besser sein als die anderen. Ich weiß viel mehr um meine Sündhaftigkeit. Und dieser Text erinnert uns daran, dass wir auch in Sünde fallen können, auch als Geschwister, auch gegen Geschwister. Bei mir läuft das manchmal so, da würde ich sagen, auch das Leben läuft relativ glatt. Und dann gibt es wieder Zeiten, da habe ich echt zu kämpfen mit der Sünde. Und ich kann mich also sehr gut mit einem Bruder, der sündigt, auch identifizieren. Drittens wollen wir noch bedenken, welche Auswirkungen die Sünde hat. Ich hatte das, glaube ich, letzte Woche auch schon mal erwähnt. Wir haben vor einigen Wochen sehr intensiv oder einigen Monaten mal sehr intensiv die ersten Kapitel der Bibel betrachtet, als wir das erste Buch Mose betrachtet hatten. Und nur noch mal, um das in Erinnerung zu rufen, die erste Sünde von Adam und Eva, die hat echt die ganze Katastrophe ausgelöst. Das war der Sündenfall, der all dieses Leid in diese Welt gebracht hat. Und Sünde ist immer negativ. Auch wenn wir sagen, ja, wir sündigen nur an uns selbst, wir sündigen gegen den Bruder, wir sündigen gegen andere Menschen. Das hat immer negative Auswirkungen. Es führt mindestens dazu, dass Beziehungen kaputt gehen, dass wir Schuld auf uns laden natürlich, dass unsere Gottesbeziehung gestört wird. Sünde ist kein Kavaliersdelikt und das müssen wir immer wieder uns vor Augen halten. Ich hatte vorhin dieses Beispiel von dem Ehepaar gebracht. Die Sünde bringt uns auseinander. Wenn ein Mann gegen eine Frau sündigt, dann führt das mindestens zur geistlichen Trennung, zur seelischen Trennung. Die liegen vielleicht noch nebeneinander im Bett und sie können kilometerweit innerlich voneinander entfernt sein. Und es gibt leider so manche Ehe, in der ist das der Fall. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen, weil Sünde in die Ehe hineingekommen ist. Zweitens, die Reaktion des Bruders oder des anderen Gläubigen auf das Sündigen. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Also das ist die erste Wenn-Dann-Einweisung. Ne? Wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Wenn die eine Voraussetzung erfüllt ist, dann handle entsprechend. Nun, welche Anweisungen bekommen wir, wenn ein Gläubiger gegen uns sündigt? Das ist die Ausgangssituation. Ein Gläubiger sündigt und wie sollen wir jetzt reagieren? Und ich möchte euch nur noch mal einige Dinge vorschlagen, damit ihr prüfen könnt, ob das so in diesem Text steht. Welche Möglichkeiten haben wir denn eigentlich? Wir machen nichts. Ein Bruder sündigt und es ist uns einfach egal. Ich weiß nicht, ob ihr letzten Sonntag war, glaube ich, das Triell, wo Scholz, Laschet und Baerbock sich gegenseitig im Fernsehen versuchten, die Wählerstimmen abzuluxen. Und das Schlussplädoyer von Laschet war so ungefähr, mal kommen, was will, mich haut nichts um. Ich bleibe stehen, ich mache nichts. So ungefähr hat er sich ausgedrückt. Und das könnte man sagen, ja, egal was passiert, ich schaue einfach weg, ich lasse es einfach über mich ergehen. Sollen wir so reagieren, wenn ein Bruder sündigt? Nein. Zweitens, was könnten wir noch machen? Wie könnten wir noch reagieren? Na, wir könnten es natürlich anderen erzählen. Dann gehe ich zu Stefan, meinem Bruder, und sage ihm, weißt du, wer könnte es denn gewesen sein? Ach, ich nehme mal meine Frau. Meine Frau, die hat gegen mich gesündigt und ich erzähle es dir. Und ja, sollte ich so handeln? Was steht im Text? Nein, das sollte ich nicht machen. Eine dritte Möglichkeit, ich vergebe die Schuld. Sie sündigt an mir und ich sage, okay, ich vergebe dir. Also ohne, dass ich mit ihr spreche, ich vergebe ihr einfach. Ist das, was in unserem Text steht? Auch nicht, gell? Ganz interessant, weil oftmals würde ich nämlich diesen Schritt gehen wollen und sagen, ja, da sündigt jemand an mir, ich vergebe ihm. Aber das ist gar nicht hier, was der Herr Jesus sagt, sondern er sagt, viertens, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Die Reaktion auf Sünde ist nicht in allererster Linie Vergebung, sondern Zurechtweisung. Manche wollen diesen Schritt gern überspringen. Wollen wir mal überlegen, was ist denn eigentlich Zurechtweisung? Wie es das Wort schon sagt, oder? Eine Weisung zum Rechten, eine Weisung zum Richtigen. Sünde ist immer falsch. Und wenn jemand einen falschen Weg einschlägt, zum Beispiel auf dem Weg zum Rubihorn, und er biegt falsch ab und er läuft zum Matterhorn, ja, da muss er schon richtig falsch laufen, zum Nebelhorn, was weiß ich, dann muss man ihm sagen, hör mal, du bist verkehrt, kehre um und geh doch bitte dahin. Und das genau ist Zurechtweisung. Zurechtweisung ist nicht, wenn der Stefan den falschen Weg läuft, dann von oben mit Steinen auf ihn zu werfen und ihn noch fertig zu machen, sondern ihm zu sagen, Mann, du bist auf dem falschen Weg, jetzt kehre bitte um. Und es gibt einige Dinge, die mit der Zurechtweisung irgendwie zusammenhängen. Und ich möchte das später noch sagen, aber eher nochmal auf die Frage eingehen, warum brauchen wir denn diese Zurechtweisung eigentlich? Warum ist die Zurechtweisung wichtig? Und ich mache das relativ kurz. Erstens schadet Sünde dem Sünder. Der sich verläuft, der auf dem falschen Weg ist, der schadet sich doch damit in erster Linie selbst. Zweitens schadet Sünde dem, gegen den gesündigt wird. Es ist ja nicht so, dass es nicht nur mir schadet, sondern ich schade ja dir, wenn ich gegen dich sündige. Wenn ich dich belüge, dann schade ich dir. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, mach dies, mach jenes und du machst es und du fällst danach richtig auf die Nase. Also schade ich dir, wenn ich an dir sündige. Drittens schadet Sünde der Beziehung zwischen dem Sünder und dem, an dem gesündigt wird. Ich hatte anfangs ja dieses Beispiel mit dieser Frau erzählt, wo ich schlecht gegen sie reagiert habe. Wir haben weiterhin miteinander gesprochen, das war gar nicht das Problem. Aber wir hatten eine innerliche Distanz. Es war nicht mehr so wie früher. Das war nicht meine Frau. Aber es hätte auch meine Frau sein können. Ne? Es war eine andere Frau. Aber wir haben eine gewisse Distanz aufgebaut. Und es hat ja der unverfänglichen Beziehung einfach geschadet. Viertens könnte, wenn andere sehen, dass wir sündigen, dies andere dazu verführen, das Gleiche zu tun. Und deswegen ist Zurechtweisung wichtig. Das ist wieder diese Frage mit dem Vorbild sein gegenüber anderen. Fünftens brauchen wir Zurechtweisung, weil jede Sünde Gott entehrt. Es ist immer gegen Gott auch gerichtet. Und weil wir ja zur Ehre Gottes leben wollen, brauchen wir die Zurechtweisung. Und sechstens haben wir gläubige Verantwortung füreinander. Wie schon gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, Steine auf den anderen zu werfen, aber mit Zurechtweisung zu helfen. Die Grundregel lautet, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und das ist die, wenn das geschieht, dann handle so. Noch eine kurze Anmerkung hierzu. Es mag Situationen geben, da wird es kaum möglich sein, denjenigen, der an dir sündigt, zurechtzuweisen. Ich denke hier an Fälle zum Beispiel von häuslicher Gewalt oder von sexuellem Missbrauch. Da sind die Menschen in einer Opferrolle und es ist gut, wenn sie aus dieser Situation rauskommen. Ich glaube aber, dass es für jemanden, der sowas erlebt, ganz schwierig wäre, dieses Problem, diese Sünde direkt anzusprechen. Da ist es wichtig, Hilfe zu suchen bei anderen und Möglichkeiten zu suchen. Das möchte ich nur hier kurz erwähnen, damit nicht jemand unter falschen Druck kommt, der in so einer Situation sein könnte. Drittens, die Reaktion des Sünders auf die Zurechtweisung. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, das ist das Dritte. Das Ziel der Zurechtweisung besteht in der Umkehr des Bruders, der sündigt. Also wir erfahren in Vers 3 das Ziel der Zurechtweisung. Die Zurechtweisung soll dazu führen, dass der Bruder, der sündigt, von seinem falschen Weg abkehrt und wieder auf den rechten Weg zurückkehrt. Und nur um uns der Vollständigkeit halber zu sagen, wenn du sündigst, dann musst du nicht warten, bis dich jemand anspricht. Du kannst auch direkt wieder umkehren. Warte nicht so lange. Aber am besten ist es, man besinnt sich selbst und man kehrt doch wieder um. Was ist eigentlich Umkehr? Oder was beinhaltet denn diese Umkehr? Wir lesen auch oftmals von Buße und dahinter verbirgt sich ja der gleiche Gedanke. Ich möchte einige Dinge aufzählen, die da zugehören. Das erste, und das ist vielleicht gar kein unwichtiger Punkt, ist innehalten und zuhören. Es fällt uns, glaube ich, immer wieder schwer, wenn wir von jemandem angesprochen werden, auf unser Fehlverhalten, auf unsere Sünde, die Ohren zu spitzen und erstmal zuzuhören. Wie schnell gehen wir auf eine Abwehrhaltung? Lass mich in Ruhe, komm mir bloß nicht zu nah. Ich will da gar nichts drüber hören. Der Anfang ist das Zuhören. Weil wenn wir die Information nicht aufnehmen, folgen die weiteren Schritte auch nicht. Zweitens gehört dazu Einsicht und Reue. wirklich anzuerkennen, ja, ich bin hier auf einem falschen Weg. Ich bin falsch abgebogen. Und wenn ihr mit mir wandern geht, dann wird euch das ständig passieren. Wir waren mal mit zwei anderen Personen, wollten wir in Hilders, den Hilderser laufen, und wir sind gleich falsch weggelaufen. Und dann irgendwann zu sehen, wir sind hier falsch, und ich muss das dann zugeben und sagen, ja, ich habe euch wieder mal falsch geführt. Wir müssen umkehren und auf den rechten Weg zurückfinden. Einsicht, zu sagen, ja, ich bin hier wirklich falsch, ich habe einen falschen Weg eingeschlagen. Das kann uns allen passieren, aber es ist doch wichtig, dass wir sagen, ja, du hast recht. Ich bin hier auf einem falschen Weg und ich danke dir, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Dann folgt das Bekenntnis, dass wir sagen, ja, ich habe gegen dich gesündigt, Waldemar. Ich habe deinen Pflaumenkuchen gestohlen, einfach weggegessen oder etwas Schlimmeres. Mir geht es so, dass es mir relativ einfach fällt, vor Gott meine Sünden zu bekennen. Aber wenn ich zu Ewald gehen müsste und müsste ihm sagen, Ewald, ich habe schlecht über dich geredet, oh, das kostet Überwindung. Geht es euch auch so? Das ist so demütigend, oder? Wenn man das zugeben muss, ich habe gegen dich gesündigt, ich habe falsch an dir gehandelt. Das ist so demütigend. Und ich glaube, ich habe wenig Probleme, wenn jemand zu mir kommt, wenn der Ewald zu mir kommen würde und sagen würde, Stefan, ich habe schlecht über dich geredet. Oh, ich würde dir vergeben, um den Hals fallen und es wäre wieder alles in Ordnung. Aber das gehört dazu, dass wir diesen Mut haben, die Dinge auszusprechen und auszuräumen. Und dann wieder Gutmachung, das wäre das nächste, der vierte Punkt. Es ist nicht damit getan, dass wir Entschuldigung sagen oder dass wir sagen, vergib mir. Sondern wir müssen nach Möglichkeit diese Sünde wieder gutmachen. Zachäus aber trat zu dem Herrn und sagte, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Wenn ich dir den Pflaumenkuchen gestohlen habe, ich komme mal mit einem ganzen Blech Pflaumenkuchen zu dir zurück. Na? Also es ist nicht damit getan, einfach zu sagen, tut mir leid, ich habe dir finanziell geschadet. Dann muss man den Schaden wieder gut machen. Es ist aber manchmal schwierig, wenn ich mal irgendwas losgetreten habe, ich habe schlecht über dich geredet. Das lässt sich nicht mehr so leicht aufhalten, gell? Aber dann wäre es richtig zu sagen, öffentlich zu sagen, ich habe hier etwas Falsches gesagt und es richtig zu stellen. Und dann kommt der nächste Schritt, Änderung anstreben. Nicht zu sagen, ich habe jetzt gesündigt und wenn ich wieder sündige, naja, dann komme ich wieder zu dir und bitte dich um Vergebung, sondern eine Lebensänderung anstreben. Ich erkenne ja, dass mein Verhalten falsch ist und dann in eine andere Richtung zu gehen, was nicht immer einfach ist, das wissen wir. Ich glaube, wir alle haben unsere Problemfelder, ich weiß nicht, ob wir alle, aber ich habe es zumindest. Und es ist nicht so einfach zu sagen, ja, ich ändere jetzt mein Leben in diesem Bereich. Aber das soll das Ziel sein, das wollen wir anstreben. Unser heutiger Bibeltext behandelt nur die positive Reaktion des Bruders, der sündigt. Der Herr Jesus geht an dieser Stelle gar nicht darauf ein, was wäre, wenn er nicht umkehrt. Und wir wollen das Thema auch nicht weiter vertiefen. Das hat Mike vor einiger Zeit getan, als er genau über diese Frage gesprochen hat. Was ist denn mit Brüdern, die sündigen und die nicht umkehren? Da sind wir beim Thema Gemeindezucht. Also Verweis auf Mikes Predigt vor einigen Wochen. Kommen wir zum vierten Punkt, die Reaktion des Bruders auf die Umkehr. Wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, dann vergib ihm. Das ist die zweite Dann-Anweisung. In diesen Fällen oder in diesen Versen macht der Herr Jesus deutlich, dass die Vergebung der Umkehr folgt. Der Herr sagt an dieser Stelle nicht, dass der Bruder vergeben soll, wenn der andere Bruder sündigt. Die Reaktion auf die Sünde ist die Zurechtweisung. Und die Reaktion auf die Umkehr ist die Vergebung. Stell dir vor, da geht eine Ehefrau fremd. Der Mann merkt es, es gibt einen Stich in seinem Herz und er sagt innerlich zu sich, ich vergebe ihr, ich vergebe dir. Und dann macht sie das Gleiche wieder. Und wieder ist die Reaktion, ich vergebe dir. Und sie macht das erneut. Also sie sprechen nicht miteinander, sondern er vergibt nur in seinem Herzen. Das ist nicht, was der Herr Jesus sagt. Der Herr Jesus sagt, sprich das Problem an, weil die Beziehung kann nur wiederhergestellt werden, wenn diese Punkte auch ausgesprochen und ausgeräumt werden. Es muss doch zur Reue der Ehefrau kommen, die fremdgegangen ist. Versteht ihr, was der Herr Jesus hier möchte? Er möchte nicht, dass man einfach den anderen weiterlaufen lässt, sondern dass man diese Dinge anspricht und dem Sünder hilft, zur Reue, zur Umkehr zu kommen. Ich möchte über das Wesen der Vergebung einige Dinge sagen. Was bedeutet denn eigentlich Vergebung? Also wenn er gesündigt hat und er umkehrt, dann vergib ihm. Vergebung bedeutet, die Sache ist erledigt, ich bringe sie nicht mehr gegen dich auf den Tisch. Wir haben die Sache angesprochen. Du hast deine Sünde bekannt und ich werde diese Sache nicht mehr gegen dich verwenden. Wir haben das ausgeräumt, es ist vergeben. Wir suchen ein Beispiel, wenn ich mal ansprechen könnte. Ich nehme noch mal das Lügen. Ich belüge den Fritz. Und der Fritz spricht mich drauf an und ich bekenne meine Sünde und der Fritz vergibt mir. Dann wird der Fritz nicht in einer Woche kommen, du hast mich belogen. Ja, wir haben die Sache ausgesprochen, wir haben es bereinigt, wir haben es vergeben. Es darf nicht mehr auf den Tisch kommen. Vergeben und vergessen, der zweite Punkt. Die Vergebung ist ausgesprochen, aber die Erinnerung kann bleiben. Vergeben und vergessen, so sagt es der Volksmund, oder? Das stimmt nicht. Es ist nicht alles vergessen. Und nehmen wir das Beispiel Ehebruch. Es mag vergeben sein, aber das Ehepaar wird an manchen Situationen sich daran erinnern. Das wird nicht aus der Erinnerung sein. Und gerade wenn es dann um Intimität geht, dann ist das nicht einfach vergessen. Es wird vielleicht immer wieder mal aufflackern in manchen Situationen. Vergeben bedeutet nicht vergessen. Ein drittes. Ich verwende die Sache nicht mehr gegen dich, aber vielleicht brauche ich jemanden, mit dem ich persönlich darüber reden kann, damit ich damit fertig werde. Ich habe dir zwar vergeben, aber ich muss mit jemand anders, mit einem Seelsorger, mit einem Ältesten vielleicht darüber sprechen, damit ich persönlich Hilfen bekomme, um mit dieser Situation richtig umzugehen. Vergebung ist ganz schön anstrengend manchmal. Und je nachdem, was der Auslöser war, ja, bedeutet das richtig Arbeit. Auch für den, der vergeben muss, an dem gesündigt wurde. Das ist gar nicht immer einfach. Wir dürfen das nicht bagatellisieren und sagen, ja, vergib doch einfach. Es kann richtig Arbeit damit zusammenhängen. Viertens, Vergebung ist Gottes Spezialgebiet. Und da haben wir einen Vorteil gegenüber allen anderen Menschen. Unser Gott ist ein Gott der Gnade. Er ist der Gott der Gnade. Wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt? Jeder von uns ist ein Sünder. Und die meisten von uns dürften heute hier sein, weil sie in ihrem Leben die Gnade und Menschenliebe unseres Gottes erfahren haben. Bei Gott gibt es Vergebung. Jede Schuld, jede Sünde darf ihm gebracht werden. Und sein Wort sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Mir hat Gott vergeben, Gott sei Dank. Und das war nur möglich, weil der Herr Jesus mit meiner Schuld, mit unserer Schuld am Kreuz gestorben ist. Wie toll ist diese Botschaft der Vergebung. Gott vergibt uns alle unsere Sünden. Welche Gnade. Ich hatte ja letzte Woche drei Kirchenleute zitiert, die nichts mit dem Opfertod Jesu zu tun haben wollten. Am Nachmittag, als wir dann beim Kaffeetrinken saßen, sprachen wir noch einmal darüber. Kann denn Gott nicht einfach so unsere Sünde vergeben? Kann er nicht einfach sagen, David, ich vergib dir einfach. Ich bin heute gut drauf. Ich übersehe deine Sünde, ich vergib dir. Aber wir haben gesehen, so einfach ist es nicht. Es gibt nur Vergebung, wenn ein anderer unsere Sünde auf sich nimmt. Gott ist gerecht und ein gerechter Gott kann nicht über die Sünde einfach so hinwegsehen. Gott als heiliger und gerechter Gott muss Sünde bestrafen, sonst würde er aufhören, gerecht zu sein. Und wie kann er die Sünde bestrafen, aber den Sünder laufen lassen? Nur indem ein anderer, der keine Sünde hat, der Herr Jesus, kommt und unsere Schuld auf seine Schultern nimmt und mit unseren Sünden stirbt und die gerechte Strafe dafür erleidet. Das ist die Gnade Gottes. Römer Kapitel 3 fällt mir da gerade ein. Das heißt, mir fiel es auch vorher schon ein. Denn es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmens, den sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus der Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Diese göttliche Gnade, die wir selbst in unserem Leben erfahren haben, ist Grundlage dafür, dass wir auch anderen die Sünde vergeben können. Wir haben einen Vorteil gegenüber Ungläubigen, weil wir die Gnade Gottes erfahren haben, sollte uns das befähigen, auch anderen ihre Schuld zu vergeben, die gegen uns gesündigt haben. Weil Gott uns die Sünde vergeben hat, können, wollen und werden auch wir anderen vergeben. Jetzt haben wir diese Klammer aufgelöst, oder? Wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, dann vergib ihm. Kommen wir fünftens zur Häufigkeit der Vergebung. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Wie oft sollen wir dem vergeben, der an uns sündigt? 7-mal? 7-mal am Tag? Also, ist es jemandem von euch schon mal passiert, dass jemand 7-mal am Tag gegen dich gesündigt hat? Das mag sein. Ist dir schon mal passiert, dass jemand 7-mal am Tag zu dir gekommen ist und hat gesagt, vergib mir? Wer könnte das sagen? Also das ist ja fast unmöglich, sowas, oder? Und der Herr Jesus meint hier nicht einmal 7-mal wörtlich. Zu Petrus sagte er mal 70-mal 7-mal. Das wären 490. So, und du musst ja fast alle paar Minuten musst du dann kommen. Nein, der Herr Jesus meint, es gibt kein Limit, kein oberes Limit für die Sünde. Ne? Also das ist garantiert nicht wörtlich gemeint, selbst wenn 7-mal, das muss erst mal schon mal jemand ausreizen können. Und kein Limit nach oben. Das ist, um es für die jüngeren Leute zu sagen, das ist eine Vergebungsflatrate. Es gibt keine Begrenzung nach oben. Warum sollen wir denn so oft vergeben? Erstens, weil jeder von uns in der Lage ist, so oft zu sündigen. Zweitens, weil Gott unumschränkt vergebungsbereit ist. Oh, das wäre so schlimm, wenn Gott sagt, jetzt warst du 7-mal bei mir. 8-mal? Pech für dich. Ich wäre hoffnungslos verloren. Ich bin auf diese Gnade Gottes immer wieder angewiesen. Gott ist unumschränkt vergebungsbereit. Drittens, weil auf Reue Vergebung die einzige angemessene Reaktion ist. Sowohl bei Gott als auch bei uns. Ich glaube, wir haben noch viel darüber zu reden, oder? Das ist ein Thema, da kann man noch weiter denken. Es war im gewissen Sinne eine Lehrstunde über höhere Mathematik, über göttliche, himmlische Mathematik. Und es ist so gut, dass man nicht hochbegabt sein muss, kein Genie sein muss wie Albert Einstein, um diese Aufgabe zu lösen. Diese Wenn-Dann-Anweisung kann, glaube ich, jeder verstehen, oder? Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Die Hausaufgabe lautet, können wir diese Bibelverse in unseren Alltag mitnehmen? Jetzt stellt euch eure Situation vor, gibt es für dich als Sünder oder wenn du gesündigt hast, gibt es einen Anlass, diese Sünde zu bereinigen? Gibt es für dich, als der, an dem gesündigt wurde, einen Anlass, die Sünde anzusprechen? Gibt es einen Anlass, wenn der Sünder dir die Sünde bekannt hat, ihm zu vergeben? Das ist ganz praktisch. Und vielleicht ist hier und da Gesprächsbedarf, dass man sagt, lass uns mal darüber reden. Und wenn ihr diese Hausaufgaben gemacht habt, und ihr habt nichts zu tun, für den habe ich dann auch noch was. Und zwar ein Rätsel, das mir bei meiner Recherche, als ich mich mit Einstein beschäftigt habe, unter die Finger gekommen ist. Es gibt ein Rätsel, das wird das Einstein-Rätsel genannt. Und man weiß nicht genau, ob es wirklich von Einstein ist, von Albert Einstein, aber es ist richtig kompliziert. Und man sagt, es gibt nur 2% der Bevölkerung, die dieses Rätsel lösen können. Also ihr beide zum Beispiel. Wir sind, ich weiß nicht, es muss ziemlich kompliziert sein. Ich werde euch das nicht vorlesen. Aber wer das haben möchte, der kann sich's bei mir abholen und wenn es mal langweilig ist, versuchen, das zu lösen. Aber wichtig ist, dass wir das, was in diesem Vers steht, diese Wenn-Dann-Anweisung, dass wir die mitnehmen und dass wir die in unserem Leben praktizieren. Wollen wir noch beten? Lieber Vater im Himmel, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir sündigen, dass wir auch gegeneinander sündigen. Und wir danken dir, dass der Herr Jesus uns hier Anweisungen gegeben hat, wie wir uns in einem solchen Fall auch verhalten. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, diese Dinge umzusetzen in unserem Leben. Sünde zu bekennen, den Sünder zurechtzuweisen, aber auch Vergebung zu praktizieren. Es ist unser Anliegen, Herr, dass wir ein Leben zu deiner Ehre führen. Und diese Aspekte unseres Christenlebens, unserer Nachfolge, die gehören dazu. Bitte dich, Herr, schenke Gnade und schenke doch, Herr, dass hierdurch auch Dinge bereinigt werden, Beziehungen wiederhergestellt werden und dass wir überhaupt zu deiner Ehre leben. Amen.